Eine wichtige Frage wird immer öfters gestellt, nämlich wie viel Zinsanstieg verträgt die Wirtschaft?
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Naja, und diese Frage ist deswegen sehr wichtig, weil aktuell die Schritte der Zentralbanken, ja, das, eigentlich kann man sagen, 2022 wird von den Zentralbanken dominiert. Alle schauen permanent darauf, was bei der nächsten Sitzung die Zentralbanken entscheiden. Und nachdem die Zinsschritte gesetzt wurden, schaut man dann wieder darauf, was bei der nächsten Sitzung wieder verkündet wird. Wenn wir uns mit dieser Frage des Zinsanstieges im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkt zu stark auseinandersetzen, dann verschiebt sich unser Fokus und ich denke, dass für Anleger, es ist zwar verständlich, dass man sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzt, aber das verschiebt komplett unseren Blickwinkel in die Spekulation. Weil einerseits wissen wir mittlerweile, dass die Zentralbanken so lange die Zinsen erhöhen wollen, bis sie ausreichend Signale sehen, dass die Inflation zurückgeht. Ein Treiber der Inflation ist die vorher produzierte Geldmenge. Und diese Geldmengenproduktion geht schon sehr, sehr lange so. Das ist nicht jetzt erst 2020 passiert, sondern wir hatten das davor auch schon. Und es gab schon immer kritische Stimmen, dass diese Geldmenge die Inflation nach oben bringen könnte. Es gab nur sehr, sehr lange durch fallende Zinsen und durch sehr starke Wachstumszahlen im Technologiebereich genug ausreichend Gegenkräfte, deflationäre Gegenkräfte, die die offizielle Inflation unten gehalten haben. Unser Inflationskorb und überhaupt die Frage, wie die Inflation gemessen wird, ist recht komplex. Da fließen sehr, sehr viele Parameter mit hinein. Und vergessen wir nicht, wir haben schon früher, vor Jahren, davon gesprochen, dass es eine offizielle Inflationszahl gibt. Und daneben gibt es eine Vermögensinflation, eine Kaufkraftentwertung. Und dass diese Zahlen nicht ganz übereinstimmen, was wir jetzt sehen ist, dass die tatsächliche Inflation, die Tagesinflation, auf der Ebene der Vermögensinflation angekommen ist. Das heißt, die Portfolios und jene, das, man kann das auch so bezeichnen, das große Geld hat schon in der Vergangenheit die Portfolios so zusammengestellt, dass die sehr stark sachwertlastig waren und die Wertsteigerungen waren beim großen Kapital bis jetzt auch deutlich höher, viel höher als beim kleinen Kapital. Das kleine Kapital, das kleinere Geld ist sehr, sehr stark geldwertlastig angelegt, sprich Reserven am Girokonto, klassische Produkte, die Fiat gekoppelt sind und keine Sachwerte. Und wenn wir jetzt eben die Frage stellen, wie weit können die Zinsen noch gesteigert werden, tritt sehr schnell ein psychologischer zusätzlicher Fehler auf. Das ist so ein Reflex, dass die Menschen danach suchen, welche Krisen es bis jetzt gab und gehen davon aus, dass irgendeine Krise wiederkommen könnte. Aber meist ist es so, dass die letzten Krisen nicht wiederkommen, weil wir daraus gelernt haben und deutlich schneller reagieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel die letzte große Krise mit der Finanzkrise hernehmen und davor die Immobilienkrise, und dann das Ganze in die Finanzkrise übergegangen ist, weil Lehman Brothers pleite gegangen ist, dann kann man heute behaupten, dass in einer ähnlichen Situation die Politik und die Notenbanken einen Lehman Brothers nicht noch einmal in Konkurs schicken würden, weil wir danach gesehen haben, was das für Folgen gehabt hat, welche Verwerfungen es gab und vor allem, wir haben auch gesehen, womit wir das System wieder stabilisieren konnten. Und deswegen reagieren wir viel schneller. Bei England hat man es jetzt auch gesehen, nachdem es unrund geworden ist um die Zinsen, um die Staatsanleihen, um die Bonitätsfrage von England, hat hier die Bank of England viel, viel schneller eingegriffen und den Märkten Liquidität gegeben. Jetzt natürlich nicht unendlich lang und 2 Wochen lang und Ende dieser Woche läuft diese Liquiditätsunterstützung aus. Und da wird die Frage sein, wie schaut es insgesamt an den Kapitalanlagemärkten aus? Ist Ruhe eingekehrt, dann wird die Bank of England nicht weitermachen müssen, ist aber noch keine Ruhe eingekehrt und es ist weiterhin Unsicherheit da und vielleicht kommen noch andere geopolitische Themen dazu, dann wird es hier eine Liquiditätsunterstützung weiterhin von der Bank of England geben. Wenn wir als Anleger die Krisen richtig zuordnen wollen, dann ist in der Krisenphase, aber wie immer, wichtig, wer bin ich gerade? Bin ich gerade ein Anleger, der dabei ist, Liquidität aus seinen Anlagen rauszuholen, weil ich diese Liquidität benötige, für was auch immer, für mein Leben, für irgendwelche Ausgaben? Oder bin ich aktuell derjenige, der neues Geld quasi produziert? Das passiert, wenn ich arbeite. Und dieses Geld eigentlich anlegen will. Wenn wir Krisen haben, dann schaut die Krise ja so aus, dass die Unternehmen in einer Krisenphase schwerer Geld bekommen. Warum? Naja, wenn eine Krisenphase ist und die Kurse nicht nur locker nach oben gehen, dann sitzt dieser Teil des Geldes, das spekulative Geld, sitzt nicht so locker und wird nicht so locker verteilt. Das heißt, die Unternehmen müssen mehr machen, wenn sie in einer Krisenphase Geld bekommen wollen. Wir hören immer wieder, Cash is King, aber nur, wenn Cash richtig eingesetzt wird. Also auf Cash zu sitzen, ohne etwas zu tun, ist natürlich nicht King, sondern derjenige, der jetzt Cash hat und diese Reserven dementsprechend auch investieren kann, der bekommt die Prämie, die jetzt von den Firmen bezahlt wird, weil in der jetzigen Situation nicht so leicht an Geld zu kommen ist. In einer Krisenphase steigt natürlich auch das Ausfallsrisiko und deswegen ist es auch wichtig als Investor, diese Ausfallswahrscheinlichkeit möglichst zu reduzieren. Und die Reduktion kann ich damit am besten erreichen, indem ich ein sehr breit aufgestelltes Portfolio habe. Das kann ich mit Einzeltiteln selber machen oder mache das über Investmentfonds zum Beispiel, wo hier die Breite noch stärker vergrößert werden kann. Und ich kann ja nicht nur in einer Industriesparte eine Breite aufbringen, sondern kann nebeneinander mehrere Themenbereiche, mehrere Industriesparten, mehrere Regionen aufbauen. Das ist natürlich immer eine Frage des Volumens, wie viel Geld steht mir zur Verfügung und dementsprechend muss ich dann meine Portfoliostrategie aufbauen. Das Wichtige ist also, dass ich mich richtig positioniere im Mindset und darüber habe ich schon gesprochen, wenn ich merke, ich schaue jeden Tag auf die Kurse und mein erster Gedanke ist, na hoffentlich wird es besser, weil ich will dann hier aussteigen. Das ist eine Gruppe und wenn es die Möglichkeit gibt, dann wäre es gut, natürlich mit so einem Investor sich zu unterhalten, um zu sehen, woher kommt diese auf Flucht ausgerichtete Haltung? Ist es tatsächlich, weil Liquidität benötigt wird, oder ist es nur, weil nicht mit der richtigen Geisteshaltung, mit der richtigen Strategie die Veranlagung aufgebaut wurde? Es bleibt mir nämlich nichts anderes über, als irgendwie eine rohe Position zu bekommen, wo ich mich in Ruhe zurückziehen kann und auch hier den Markt beobachten kann. Ich muss den Markt deswegen beobachten, weil wenn ich dann Phasen sehe, und es ist auch so, dass ich immer wieder erzähle, dass in einem Portfolio niemals zu 100% investiert, der Anleger nie zu 100% investiert sein sollte. Die Cash-Reserven sollten sich über die lange Zeit so irgendwo zwischen, in manchen Phasen fast vielleicht bis zu 50% und in Ausnahmesituationen bis zu 10% reduziert, aber irgendwo dazwischen sich bewegen, also zwischen 20 und 50% Cash-Reserven, damit Handlungsfähigkeit gegeben ist. Und wofür sollte Handlungsfähigkeit gegeben sein? Eine sehr gute Situation ist, wenn zum Beispiel Kurse beginnen zu fallen, ohne dass es irgendwelche besonderen Nachrichten zu einzelnen Unternehmen gibt. Dann ist nämlich so, dass nicht deswegen die Kurse fallen, weil die korrigieren müssen, weil berechtigt zum Beispiel die Zahlen zurückgegangen sind, sondern dann fallen die Kurse, weil die allgemeine irrationale Stimmungslage überhand nimmt und dadurch, dass Kurse fallen, einzelne Marktteilnehmer beginnen müssen, Positionen zu verkaufen, ohne dass sie das jetzt wollen. Sie müssen einfach verkaufen, weil Kurse bestimmte Schwellwerte nehmen, weil das in ihrer Strategie so vorgeschrieben ist oder im schlechtesten Fall, weil die Kurse so stark gefallen sind und sie über Kredite finanziert Hebel drinnen haben und die zwingen sie dazu zu verkaufen. Wenn solche Situationen da sind, dann ist es wichtig, dass man seine Industriesparten hat und dass man seine Unternehmen im Blickwinkel hat, weil die dann quasi geschenkt sind. Die dann zu solchen Phasen zu kaufen, dazu brauche ich Cash-Reserven und auch die klare Strategie und die ruhige Hand. Ich habe jetzt vor kurzem einen jungen Menschen empfohlen bekommen, der mir die Frage gestellt hat, ja, aber was soll ich machen? Ich sitze jetzt auf 70-80% Minus in meinem Portfolio. Wie komme ich da wieder raus? Die eine sehr oberflächliche Empfehlung, die ich dann immer wieder höre, wenn sowas auftaucht, wenn hohe Verluste da sind, musst du deinen Einsatz erhöhen und dann kommst du wieder raus. Eine Version, die stimmen kann, wenn es zu einer sogenannten V-Entwicklung kommt, das heißt, die Kurse sind runtergekommen und die gehen wieder sehr schnell nach oben. Rückwirkend gesehen wäre das zum Beispiel im Jahr 2020 eine Strategie gewesen. Wer aber fair zu sich selber ist und sich hineindenkt, wie haben wir im Jahr 2020, im März, April, Mai die Kursentwicklungen beobachtet, dann konnten wir damals nicht erahnen, dass wir in einer V-Form wieder so schnell nach oben gehen und über das Ziel sogar noch hinausschießen werden. Was würde ich also diesem jungen Menschen sagen, der mit 70-80% zuerst einmal sitzt? Erstens, zu beginnen daran zu arbeiten, dass man endlich ruhiger wird. Weil wenn ich mir die Portfoliozusammenstellung anschaue und sehe, dass dieser junge Mensch in den letzten 2 Jahren erst zu den Kapitalanlagen gekommen ist, natürlich dafür auch solche Plattformen verwendet hat, wo eine Beratung nicht einmal möglich ist, sondern man selber alles tut, Zugänge zum Kapitalmarkt sehr billig angeboten werden, naja, da sieht man, dass billig sehr teuer sein kann, wenn dahinter A, die Strategie fehlt, B, kein Fachmann ist und gerade bei den jungen Menschen, auch wenn sie rebellieren und sagen, ja, wir machen das jetzt alles besser und anders und wir brauchen gar keine erfahrenen Berater, weil wir eh wissen, wie das geht, Naja, dann tritt man in so eine Pfütze hinein und muss diese Erfahrung verbuchen. Also die erste Aussage kann nur sein, wie komme ich da raus? A, ruhiger zu werden. B, sich mal in Ruhe hinzusetzen, im Idealfall mit einem Fachmann, und eine Strategie, eine Portfoliophilosophie losgelöst von den aktuellen Situationen zu überlegen und erst dann zu schauen, zu wie viel Prozent passt mein Portfolio dort hinein und da mit dem Umbau langsam zu beginnen. Ich habe nach dem Platzen der Dotcom-Blase solche Portfolios in die Hand bekommen im Jahr 2003, 2004, 2005. Und das waren damals nicht junge Menschen, sondern die andere extreme Situation. Ältere Menschen, die in Pension gegangen sind und ihre Pension von sehr aggressiven Beratern zu 80-90% in Technologietitel angelegt wurden. Das war noch schmerzhafter, weil natürlich die älteren Menschen noch weniger Zeit zur Verfügung haben. Gott sei Dank geht es ihnen gut, sie sind gesund und weiterhin schaut es danach aus, dass sie ihr Geld genießen können. Aber es hat gedauert, bis wir diese Portfolios so umbauen konnten und sukzessive daran arbeiten konnten, dass sie aus den Verlusten rauskommen. Und es war nicht nur wichtig, aus den Verlusten rauszukommen, sondern die Portfolios so zu stabilisieren, dass zum Beispiel im Jahr 2007, 2008, als dann die Dotcom-Blase, also die Finanzkrise kam, dass die Ausschläge und die Schwankungen nicht mehr so stark waren, wie zu Beginn noch in der Dotcom-Blase. Ich bekomme auch solche Empfehlungen, Kontakte von Personen, die sagen, Herr Janosch, Sie sollten sich mit dem zusammensetzen, der braucht Sie. Wenn ich dann frage, warum braucht diese Person mich, sagt er, ja, erstens, entweder spart er gar nicht und er braucht jemanden, der ihn da mal überzeugt, dass er etwas machen sollte, oder er ist so aggressiv in der Veranlagung und verbucht so viel Verluste, dass er jemanden braucht, damit er mal vernünftiger beginnt anzulegen. Und für beide Versionen sage ich immer wieder, ich glaube, dass die Person mich nicht braucht, denn ich unterhalte mich nur mit Klienten und mit Kunden, die selber als Betroffene mir einen klaren Auftrag geben. Ohne Auftrag tue ich nichts. Ja, die Podcasts kann man sich anhören ohne Auftrag. Das kann man weiterschicken, dass derjenige vielleicht ein bisschen nachdenkt, was man hier ändern könnte. Aber es ist leider so, das sieht man immer wieder, dass selbst Menschen, die sagen, ich spekuliere nicht, in dem Moment, wenn sie es nicht schaffen, durch die aktuelle Nachrichtenlage durchzublicken und als Langzeitinvestor zu denken, dann sind diese Menschen immer wieder getrieben durch kurzfristige Entwicklungen und werden zum Spekulanten, obwohl sie das eigentlich ja gar nicht wollten. Und wenn ich mir dann das näher anschaue, und es gab jetzt wieder mal ein Gespräch, und ich habe die Frage gestellt, warum wollte dieser junge Mensch so aggressiv veranlagen, warum ist er in so spekulative Titel gegangen? Und dann sagt er mir, naja, weil in meinem Job zu wenig passiert und eigentlich habe ich mal gedacht, ich lasse mein Geld mal so richtig arbeiten, damit ich möglicherweise sogar meinen Job an den Nagel hängen kann und etwas anderes machen kann. Das heißt, auch dort ist das Problem nicht die Frage, wohin entwickeln sich die Kapitalanlagemärkte, sondern die Hauptproblematik ist, dass dieser junge Mensch in seinem aktuellen Job nicht so zufrieden ist und damit sich dann von bestimmten Entwicklungen, die rundherum passieren, in die Spekulation treiben lässt. Und aus dieser Nummer komme ich nicht über die Kapitalanlagemärkte raus, sondern da muss ich mal zuerst schauen, was kann ich mit meinem Job machen, dass ich da mehr Ruhe finde, Geld neu verdiene, was ich dann zu einem Teil investieren kann und zum anderen Teil als Cash-Reserve mir beiseite legen kann, um Handlungsfähigkeit zu haben, wenn die Märkte in eine Richtung sich entwickeln, wo es dann Sinn macht, direkt hineinzukaufen. Mit diesen Gedanken wünsche ich heute allen, die ihren Jobs hoffentlich sich wohlfühlen, einen sehr angenehmen Tag und erfolgreiches Arbeiten, weil diese ruhige Basis im täglichen Job schafft, aus meiner Sicht, die Grundlagen dafür, damit Liquidität da ist, damit Reserven aufgebaut werden können. Und aus diesem eigenen Job heraus kann die Ruhe mitgebracht werden, um besonnen an den Kapitalanlagemärkten arbeiten zu können. Mit diesen Gedanken wünsche ich einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.